Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zur Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und mir gegenüber sitzt Stefan Kaltenbrunner. Hallo Stefan.
Hallo Nick.
Wir sitzen einander deshalb gegenüber, weil wir gemeinsam etwas vorhaben. Und darüber werden wir heute sprechen. Wir werden ein neues Format vorstellen, das wir gemeinsam entwickelt haben. Wir wollen den Justizbetrieb im allerweitesten Sinne auf die Bühne bringen. Und zwar ganz konkret auf die Bühne der Kulisse Wien. Und wir starten am 16. Februar mit dem Anwalt Werner Domanek. Aber bevor wir zu unserem Line-Up kommen, lass uns doch mal kurz drüber reden, warum wir das überhaupt machen.
Sehr gerne. Vielleicht soll man mal den Titel sagen, wie das Ganze heißen wird. Das heißt Einspruch, die Justiz von innen. Und wir laden dazu prominente Anwälte, Staranwälte, wie man sagt, oder Staranwältinnen ein, die mit uns über gewisse Themen und die Justiz sprechen werden. Und das wird eine interessante Serie.
Wir sind aus unserer eigenen Arbeit heraus darauf gekommen, dass Justiz einerseits ein wahnsinnig spannendes Metier, ein unglaublich vielfältiger Betrieb ist, aber dass gleichzeitig außerhalb der Justiz kaum jemand weiß, wie dieses Ding wirklich funktioniert. Wir haben uns vorgenommen, mit Anwältinnen und Anwälten anzufangen, aber wollen das natürlich dann aufmachen im Laufe der Zeit. Also dieses Format soll ja einfach dann einmal laufen, aber jetzt für die ersten Termine haben wir uns Anwältinnen ausgesucht, auch weil weil es natürlich für die auch einfacher ist, über ihren Job zu sprechen, wenn du mit Amtsträgern aus dem Justizbetrieb anfängst. Oh, da kommt dann auch das Amtsgeheimnis.
Also Staatsanwälte wird ein bisschen schwieriger.
Ja, es wird ein bisschen schwieriger
werden. Geht's ein bisschen einfacher, genau.
Ja, die Idee ist ja, dass wir Leute dazu bekommen, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Genau.
Was da so alles in ihren Berufen passiert und das vor Publikum zu machen. Wir haben festgestellt, aus unserer Zusammenarbeit rund um Peter Ochrigers Schattenrepublik, dass wir nicht nur im Podcast-Studio funktionieren, sondern auch auf der Bühne.
Ja, das hat gut funktioniert und ich glaube, den Leuten hat es gefallen. Vor allem war es interessant und ein gewisser Mehrwert. Und den wollen wir jetzt mit der Justiz wiederholen.
Ja, ich glaube, so irgendwo zwischen Information und dem Anspruch, auch ein bisschen Unterhaltung liefern zu können, Stichwort Anekdoten, die wir dann hoffentlich zu hören bekommen, davon gab es ja bei Peter Ochriger auch genügend.
Da gab es genügend. Wir haben auch viel Kritik bekommen, aber auch sehr viel Lob.
Hält übrigens bis heute an. Also es kommen nicht mehr so viele, aber es kommen nach wie vor Nachrichten, die durchaus Verständnis für die vermeintliche Läuterung von Peter Ochriger oder die vollzogene Läuterung von Peter Ochriger.
Die vielleicht Läuterung des Peter Ochriger.
Aber die umgekehrt uns weiterhin quasi, was ist mit euch zwar?
Ja, das stimmt. Wobei es interessant war bei Peter Ochriger, dass die Justiz natürlich eine tragende Rolle gespielt hat die ganze Zeit und wir auch bemerkt haben, und das ist auch, warum die Idee für dieses Format gekommen ist, dass man echt viele Sachen von der Justiz einfach nicht weiß, beziehungsweise das geht so nebenbei, aber so den tiefen Einblick hat eigentlich fast keiner, außer ein wirklicher Jurist. Und Leute aus der Praxis auf die Bühne zu holen, die wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Idee.
Deswegen lautet ja der Untertitel der Veranstaltung auch ein Jura-Seminar.
Jura-Pro-Seminar.
Ein Jura-Pro-Seminar.
Der anderen Art.
Man müsste eigentlich sogar sagen, ein Jura-Pro-Seminar plus.
Ja, genau.
Weil so trocken soll es ja dann
soll es eigentlich nicht werden, genau.
Ja. Kommen wir mal zu unseren ersten Gästen. Ich habe schon gesagt, wir haben es auch schon angekündigt zuvor, der Wiener Anwalt Werner Domanek wird bei uns auf der Bühne sitzen. Wir haben in der Vorbesprechung und in der Planung überlegt, wie legen wir es an, wo fangen wir an und haben dann ganz pragmatisch gesagt, naja, fangen wir sinnvollerweise unten an, also bei der Unterwelt im übertragenen Sinn und wer wäre da geeigneter, um darüber zu sprechen, als Werner Domanek.
Magister Werner Domanek, ne? Ein sehr illustrer Anwalt, den, glaube ich, fast alle Österreicherinnen und Österreicher kennen, hat sehr viele prominente Fälle gehabt. Toni Vegas zum Beispiel, wer erinnert sich nicht an den Song Contest-Teilnehmer, der dann sehr tief gefallen ist, im Gefängnis gelandet ist. Und Werner Domanek, das war, glaube ich, sein erster so wirklich so großer, prominenter Fall, den er übernommen hat. Und da sind noch einige dazugekommen. Und einer der polarisierendsten Anwälte, die wir, glaube ich, in diesem Land haben.
Ja, durchaus. Also er hat, was sehe ich da noch? Er hatte unter anderem die sogenannte Ice Lady,
ja, die ihre Ehemänner einbetoniert hat, glaube ich.
Genau,
ja.
Die hat er vertreten. Er hat einen, warum auch immer, das werden wir im Gespräch mit ihm hoffentlich herausfinden, einen Schwerpunkt im Suchtgift ausgeprägt. Also er hat tatsächlich unzählige Verfahren mit Suchtgiftbezug verhandelt.
Mafia-Boss nennt man den oder Mafia-Paten, Dexter zum Beispiel, den hat er als Klienten, ja, und...
Ja, er selber ist auch über wieder mal Gegenstand von Ermittlungen gewesen.
Ja, hat einige Fälle gehabt und selber vor Gericht gestanden, unter anderem wegen Brandstiftung, soll sein eigenes Büro angezündet haben, ist aber immer, glaube ich, freigesprochen worden.
Ist er.
Und, genau, ja. Auch wegen Drogenhandel im Gefängnis, auch da Freispruch. Also es gibt einige interessante Punkte in seiner Biografie, auch von seiner generellen Vita, wo er herkommt, wie seine politische Einstellung ist und also wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr...
Ja, der Mann hat Ecken, er hat Kanten.
Ja, und kommt aus dem 16. Bezirk, also er kommt aus der Gegend, wo das Milieu auch zum Teil ist, also er kennt sich da wirklich aus, darum der erste Titel, wie verteidigt man die Unterwelt?
Ganz genau, also der vollständige Titel ist Mörderstrizis Zuhälter, wie verteidigt man die Unterwelt? Ja, und ja, das werden wir versuchen herauszufinden. Karten zu der Veranstaltung haben wir einerseits bei unseren Abonnentinnen und Abonnenten verlost, 5x2 Stück. Danke für die Teilnahme. Die Gewinnerinnen sind schon verständigt. Es gibt natürlich noch Karten.
Es gibt noch Karten, jetzt müssen wir noch einen Termin sagen, das 16. Februar,
genau, 16.
20
Februar.
Uhr in der Kulisse Wien.
Ganz genau, ab 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem noch auf www.kulisse.at. Ja, das wäre am 16. Februar.
16. Februar, der erste Termin mit Werner Tomanek. Wie verteidigt man die Unterwelt? Spannend wird natürlich auch bei Werner Tomanek so die Geschichten, wie man ins Gefängnis reingeht, wie man Klienten kriegt, wie die Klienten überhaupt zum Magister Tomanek kommen, warum genau diese Klienten zu ihm kommen. Und das sind Dinge, glaube ich, kann nur ein Anwalt mit uns besprechen, der wirklich aus dem Milieu und das Milieu kennt.
Ja, weil ein Nadelstreif-Anwalt dieses Milieu ganz sicher so
nicht... Aus der Innenstadt wird dieses Milieu nicht kennen.
Unser nächster Gast am 28. Februar fällt zumindest, was die Kleiderwahl betrifft, dann schon eher ins Nadelstreif. Wobei Nadelstreif wird ihm gar nicht gerecht. Er ist da durchaus noch viel facettenreicher, glaube ich, das könnte man sogar sagen, was seinen Modegeschmack betrifft. Und er sei um Gottes Willen nicht auf seine Anzüge reduziert. Die sind einfach nur eine Ausprägung seines Wesens. Er gilt als ein tatsächlich fähiger Strafverteidiger, der eine ganze Menge von Sachen in seinem Berufsleben gemacht hat, Menge von Leuten verteidigt hat in alle möglichen Richtungen. Es ist der Michael Dohr.
Der Dr. Michael Dohr, muss man dazu sagen. Vielleicht zum Werner Tomanek noch ein Satz. Ein sehr prominenter Klient, den er hatte, ist der ehemalige, also der vermeintliche Taylor Swift-Attentäter, Björn A., und den er ja abgegeben hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die er uns wahrscheinlich erzählen kann, wie man zu einem vermeintlichen IS-Terroristen kommt und warum er den Fall dann auch wieder abgibt. Und das ist, glaube ich, durchaus sehr spannend, das zu hören, warum Anwälte Klienten bekommen und dann wieder nicht und warum man es abgibt. Das ist eigentlich sehr selten.
Ich halte das für einen ganz zentralen Punkt, weil auch das werden wir im Laufe dieser Reihe durchaus vertiefen, ist, bis wohin bin ich bereit, in anwaltlichen Vertretung zu gehen, wen würde ich nicht mehr vertreten?
Genau, da muss ich alle vertreten. Ne?
Genau, also Stichwort Michael Dohr. Michael Dohr hat unter anderem Gottfried Küssl vertreten. Ja, das ist eine Entscheidung, die der sicher eine Überlegung vorausgegangen sein wird. Bin gespannt, was er uns dazu sagen wird, wie er den Klienten aussucht. Generell, wie Anwältinnen und Anwälten sagen, bis dahin bin ich bereit, eben zu vertreten und ab da dann nicht mehr.
Wobei die Bandbreite beim Dr. Michael Dohr natürlich sehr breit ist, wenn er alles vertritt. Nicht nur den Gottfried Küssl auf dem Walter Maischberger. Jeder kennt vielleicht die Bilder vom Buburg-Prozess, wo er mit einem Anzug mit Dollarnoten drauf vor Gericht gestanden ist. Und wen verteidigt er noch? Ich glaube, Islamisten, Rechtsextremisten, vor allem die jungen Islamisten, diese TikTok Terroristen, das sind schon spannende Fälle, die er da übernimmt.
Ja, doch, Jahre davor im Tierschützerprozess verteidigt. Also ja,
Aber müssen wir noch das Thema dazu sagen, was besprechen wir mit ihm? Das ist unter dem Generalthema, wie viel Show braucht es vor Gericht? Das hat natürlich auch damit zu tun, wie er sich kleidet vor Gericht mit seinen bunten Anzügen. Und wir wollen wissen, was heißt das eigentlich vor Gericht? Also wie muss der Richter auftreten? Wie muss der Staatsanwalt auftreten? Wie werden diese Plädoyers einstudiert? Ist da mehr Show dabei oder mehr Inhalt dabei? Und ich glaube, der Michael Dohr, der mit diesen Anzügen auftritt, das völlig ungewöhnlich ist. Ich habe das meinen deutschen Kollegen gezeigt, wie bei uns die Anwälte vor Gericht auftreten, und der war fassungslos, dass man so nicht im schwarzen Talar dort sitzt, sondern im bunten Anzug.
Ja, ich halte es für wahnsinnig spannend, ein bisschen so über die Riten zu reden, die insbesondere vor Gericht
herrschen. Warum die Roben?
Ja, genau, warum die Roben, wie sich die Farben voneinander abgrenzen. Was es darüber aussagt, dass ein Anwalt die Robe eher anlegt als ein anderer sie nicht. Die legen großen Wert darauf, dass sie ein freier Beruf sind und sich nicht einfach so jetzt in beamtete Zwänge hineinzwängen lassen. Weil tatsächlich ist die Kleiderordnung beim Justizpersonal bis auf die Socken genormt. Nur die Anwälte haben da, die hätten auch eine Norm, aber die, es ist hier Dohr, die gehen dann gerne auch als Zeichen, dass sie sich da nicht so gerne unterordnen wollen, offenbar, auch mal im Anzug hin. Selbstverständlich wollen wir mit dem Michael Dohr nicht über Mode reden, sondern tatsächlich über was braucht es eigentlich, um einen großen Fall vor Gericht zu verteidigen. Ich meine, du stehst ja da in Interaktion auch mit Schöffen, mit Geschworenen.
Aber das Gericht ist im Prinzip ja auch ein großes Theater. Und wenn man sich die Plädoyers anhört, oder wer schon öfters vor Gericht gewesen ist, und so Schlussplädoyers oder Eröffnungsplädoyers, das hat ja auch eine gewisse Form von schauspielerischen Leistung, die man da mitbringen muss. Das muss man ordentlich einstudieren, man muss rhetorisch gut drauf sein. Das ist schon eine nicht ohne diese Aufgabe. Und ich glaube, dass uns da der Michael Dohr sehr viel erzählen kann.
Ja klar, weil du hast auf der einen Seite hast du Akten und auf der anderen Seite hast du aber Menschen, die diese Akten vortragen.
Weil du musst ihn verteidigen und du musst ihn bestmöglich verteidigen.
Genau, du hast Geschworene oder Schöffen, die dann Entscheidungen zu treffen haben. Du hast Richterinnen und Richter, die Entscheidungen zu treffen haben. Gut, das sind auch Menschen. Ne? Und insofern wird das schon eine Rolle spielen, wie man es macht.
Weil sonst ja, also wie man es macht, du kommst sympathisch rüber, kommst nicht sympathisch rüber, spielt das alles eine Rolle? Ich weiß es nicht. Wir kennen es ja allen von Filmen, aber die Staranwälte in Hollywood-Dramen auftreten, die da irgendwie vor Gericht die große Show abspielen, und ja, es ist spannend zu hören, ob das auch in Österreich so ist.
Ja, also die menschliche Seite
genau.
Der ganzen Geschichte. Soviel zu Michael Dohr.
Wir haben ein Datum, das ist der 28. Februar. Um 20 Uhr wird der Michael Dohr mit uns auf der Kulisse, und dann werden wir schauen, was er anzieht. Er hat mir versprochen, dass er vielleicht sogar in der Pause sein Outfit wechselt.
Wir hätten jedenfalls für die Leinwand Screenshots gesichert zu früheren Auftritten, nur für den Fall, dass genau. Er sich in Sack und Asche kleiden sollte. Dafür haben wir noch keine Karten ausgespielt, aber an die Hörerinnen und Hörer gerne, wenn ihr Abonnentinnen und Abonnenten seid, bei Steady oder Apple Premium und für den 28. Februar den Auftritt von Michael Dohr Karten gewinnen wollt, 5x2 hätten wir, gerne schreiben an redaktion@diedunkelkammer.at, und wir werden jetzt dann sicher irgendwann mit den Gewinnspiel-Einsendeschlüssen durcheinander kommen. Ich würde einfach sagen, bis zeitlicher Distanz zur Veranstaltung, also um den 20. herum, wenn ihr schreibt, wenn es euch interessiert, dann werden wir das gern in den Topf werfen. Ja, dann kämen wir schon zum dritten Act. Den hatten wir angekündigt für den 8. März, Johann Power. Da müssen wir jetzt sagen, das müssen wir verschieben, das verschieben wir auf den 28. März, dazu kommen wir gleich. Das heißt, die Veranstaltung für den 8. fällt aus. Die Direktorin der Kulisse, ich weiß gar nicht, ob sie es schon weiß, möglicherweise hört sie jetzt im Podcast, dass wir das nicht machen. Sie wird nicht erbaut sein.
Wahrscheinlich nicht, nein, aber es geht sich leider nicht aus Termingründen. Der nächste Termin ist aber der 14. März.
Genau, der 14. März. Also bitte den 8. März gedanklich, beziehungsweise aus dem Kalender streichen, aber der 14. März ist dann die nächste Veranstaltung, abermals in der Kulisse Wien, und da kommt die Wiener Strafverteidigerin Anna Meyer.
Spannende junge Anwältin, die sehr prominente Fälle hat, aktuell in Gisdol, und die sich auch einen Namen gemacht hat, dass sie sehr viele Mandanten aus der Islamistenszene hat, also sehr junge Islamisten, die sie verteidigt hat. Westbahnhof-Attentäter, eine der sogenannten unter Anführungszeichen IS-Bräute. Und die hat mir erzählt, und das ist auch die Idee, warum wir die Anna Meyer eingeladen haben, dass sie als Frau, respektive auch welche Fälle sie annimmt, wahnsinnig viel Hasshetze bis hin zu Morddrohungen bekommt. Das heißt, ein Anwalt ist jetzt nicht sakrosankt, sondern der hat schon ordentlich Angriffe zu lesen oder zu hören auf Social-Media-Kanäle, am Telefon und sonstiges. Und sie haben mir erzählt, dass sie eben vor allem, wenn sie die jungen Islamisten verteidigt, dass sie da extreme Angriffe bekommt, also bis hin zu Morddrohungen, so richtige Morddrohungen. Und das ist natürlich spannend. Was kann ein Anwalt irgendwie tun oder eine Anwältin irgendwie, erstens das zu vermeiden, zweitens sie muss ja den Fall, oder sie sollte den Fall annehmen, weil jeder ist vor Gericht gleich oder sollte verteidigt werden. Aber trotzdem sind die alle, egal wer sie verteidigen, von einer gewissen Seite natürlich das absolute Feindbild. Ne? Und das Zweite, was bei ihr spannend ist, natürlich eine Frau vor Gericht. Ne? Gibt es MeToo vor Gericht? Wie tut man sich vor? Ist das anders, als wenn ein Mann auftritt? Und das wird sie uns am 14. März alles erzählen.
Also die Kritik an Anwältinnen und Anwälten für die eigenen Mandanten ist eigentlich wirklich ein Problem. Wenn man sich genau überlegt und man sich zu einer Demokratie bekennt, dann bekennt man sich auch zum Prinzip, dass jeder und jede von uns den Anspruch auf ein faires Verfahren hat. Und zu einem Verfahren gehört eine ordentliche anwaltliche Vertretung. Entweder kannst du es leisten oder sie wird dir zugewiesen. Zivilrechtlich oder strafrechtlich gibt es ja da Möglichkeiten. So, wenn du jetzt die Anwälte in die Mangel nimmst dafür, dass sie einen Islamisten vertreten oder überhaupt irgendwen, den du grauslich findest, dann sprichst du ja Leuten das Recht auf ein faires Verfahren ab. Und damit kriegt ja die Demokratie ein bisschen ein Problem.
Da kriegt die Demokratie ein Problem und wie gesagt, die Anwälte haben ein Problem natürlich. Das ist natürlich auch eine Ermessungsfrage, nehme ich den Fall an, ja oder nein. Aber im Prinzip, was du gesagt hast, ist ja völlig richtig. Und wenn ein Anwalt dann unterscheidet, okay, der ist mal politisch eher links oder rechts, den nehme ich nicht, dann wird der Anwalt zum Akteur oder zur Akteurin und dann haben wir wirklich ein Problem. Ne?
Ja, also nicht jeder, der einen rechten Politiker verteidigt, ist ein rechter.
Rechts.
Ja, das führt uns auch zum nächsten Anwalt, aber davor sagen wir noch einmal, Anna Meyer kommt am 14. Mai in die Kulisse Wien, abermals um 20 Uhr und auch da, 5x2 Karten an die Abonnentinnen und Abonnenten. Wer da kommen möchte, in dem Fall bitte bis Anfang März an Redaktion die Dunkelkammer schreiben. Da machen wir da das Gewinnspiel. Ja, der Titel des Abends ist noch einmal, wie viel Hasshetze, Morddrohungen
müssen Anwältinnen aushalten.
Ganz genau. Ja, und dann haben wir den Mann, den wir eigentlich am 8. März empfangen wollten, eben auf den 28. März verlegt, abermals in der Kulisse Wien. Vielleicht mache ich hier noch eine Klammer, ich habe es vergessen zu sagen, selbstverständlich werden wir alle Episoden, die wir dort, also alle Abende werden wir mitschneiden und Episoden der Dunkelkammer dann auch ausspielen. Ja, 28. März, Kulisse Wien, 20 Uhr, hier kommt Johann Power. Johann Power ist ebenfalls ein Strafverteidiger, Straf- und Wirtschaftsrecht, arbeitet in Wien und hat Öffentlichkeit bekommen, weil er unter anderem Verteidiger von Heinz-Christian Strache war.
Genau, auch spannend. Und der Titel dieses Abends wird sein, wie verteidigt man Politiker oder Ex-Politiker? Auch das ist ja ein super spannendes Thema, weil auch da, was wir vorher schon gesagt haben, der Herr Magister Bauer wird sicher Angriffen ausgesetzt gewesen sein, wie er jetzt den HC Strache verteidigen kann und warum er das überhaupt macht und wie er dazu kommt, vor allem gerade einen Politiker zu verteidigen, wo es der extrem in der Öffentlichkeit stehst und das halte ich für gerade in Österreich, wo wir doch jetzt auch aktuell den Herrn Böginger vor Gericht haben, also wo einige Politiker in den letzten Monaten und Jahren vor Gericht gestanden sind, ziemlich spannend, wie man da agiert und wie und ob und warum man solche Fälle übernimmt und auch hier wieder, welchen Angriffen dass man ausgesetzt sind und was ist anders in der Verteidigung, wenn man einen Politiker, der dermaßen in der Öffentlichkeit steht, von Vorverurteilungen etc., wir kennen das ja von Krasser, von Kurz und von Maischberger und allen Beteiligten, was es da anders ist als bei unter Anführungszeichen normalen Fällen.
Je prominenter der Fall bzw. die Person, die man verteidigt, je größer oder schwerwiegender die Vorwürfe, umso mehr Leute werden dich anrufen. Also du kriegst ja dann pausenlos Anrufe von Leuten aus dem Medienbetrieb mit dem Ersuchen um Stellungnahmen zu wieder einem neuen Aktenstück. Das hast du ja bei einem Fall ohne so viel Glanz und Gloria nicht. Das heißt, du bist dann, ob du das willst oder nicht, avancierst du ja in dem Fall dann in die Rolle des Pressesprechers auch noch. unter anderem.
Ja, klar. Also und gerätst natürlich in den Verdacht, dass du Partei ergreifst, ja, weil wie kannst du nur einen ÖVP-Politiker oder einen SPÖ-Politiker verteidigen? Und das Zweite ist natürlich, ob da andere Maßstäbe generell in der öffentlichen Wahrnehmung an einen Anwalt gesetzt werden, als bei herkömmlichen Fällen, wo es vielleicht um das Gleiche geht. Das ist in dem Fall mit dem Herrn Bauer, der den Strache verteidigt hat, natürlich super spannend zu diskutieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus herausfordernd ist, wenn man so ein Alpha-Tierchen aus der Politik verteidigt, dass es ja gewöhnt ist, immer selbst Text zu haben, so weit zu bringen, dass es schweigt und sich darauf verlässt, dass der Anwalt den Job macht. Und nicht zum Beispiel auch, das habe ich ja erlebt, sowas passierte dann auch, dass Politikerinnen sich vor Gericht stellen und das dort mit einer Pressekonferenz verwechseln.
Gut, das haben wir einige Fälle jetzt gehabt in der letzten Zeit, Stichwort Sebastian Kurz. Und ich finde es auch spannend, wie man umgeht in der Kommunikation mit Politikern, die ja gewohnt sind, in der Öffentlichkeit ganz anders zu stehen. Und plötzlich stehen sie vor einem Richter auf der harten Anklagebank. Wir haben ja das gesehen beim Krasser-Burg-Prozess, wo auch versucht worden ist, keine Fotos zu machen, wo die dort sitzen, um auch von der Optik nicht das Bild eines Angeklagten oder eines möglicherweise Verurteilten zu geben. Und da finde ich das auch nicht nur den juristischen Aspekt spannend, sondern auch, wie man diese Leute vorbereitet auf diese Prozesse oder ob sie sich überhaupt vorbereiten lassen, weil sie eben, wie du gesagt hast, alles besser wissen, ne? Oder auch nicht glauben, dass sie plötzlich irgendwie von der Regierungsbank auf der Anklagebank sitzen. Das ist ja ein Prozess, den du durchmachen musst. Ne?
Ja.
Oder?
Ja, also wenn ich es mal recht überlege, wäre das allerdings für jeden von uns wahrscheinlich ein
Prozess. Na schon, aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Minister bist und ein paar Monate später sitzt du vor dem Richter, das macht ja was mit einem. Ne? Und das macht auch was, wie du deine Verteidigungsstrategie etc. irgendwie anlegen musst. Und auch der Anwalt muss sich wahrscheinlich komplett anders einstellen darauf. Ne? Und das ist, glaube ich, durchaus spannend, ja.
Ich denke, wir werden auch Gelegenheit haben, ein bisschen herauszuarbeiten, wie sich Fälle unterscheiden in der Vertretung, wenn du einerseits einen Klienten hast, dessen Linie sein wird, alles abzustreiten und sich nicht schuldig zu bekennen und zu sagen, beweist es oder beweist es nicht. Oder auf der anderen Seite jemanden zu haben, der umfassend geständig ist, wie Franziska Klikowitz, eine Vorstandsdirektorin der Commerzialbank Mattersburg, großer Finanzskandal vor ein paar Jahren, die hat sich in den Ermittlungen kooperativ gezeigt. Ohne die wäre der Fall eigentlich überhaupt nicht zu lösen gewesen. Hat jetzt 6 Jahre plus bekommen, ist noch nicht rechtskräftig, soweit ich weiß. Die war auch einsichtig. Und ich konnte jetzt in der Vorbereitung noch gar nicht herausfinden, ob sie die Haft jetzt tatsächlich schon angetreten hat oder nicht, aber sie stand zumindest unmittelbar davor. Und da ist dann immer auch die Frage, das beschäftigt mich auch, wie sehr wollen Anwälte vor Gericht eigentlich gewinnen und was genau bedeutet eigentlich gewinnen?
Ja, gewinnen kann heißen, dass er nicht freigesprochen wird, sondern gewinnen kann auch heißen, eine geringere Strafe oder vielleicht eine Diversion, wie wir in letzter Zeit ja gesehen haben. Wir werden ja im März, nein, es geht sich nicht mehr aus, ich glaube 17 Tage ist jetzt der Prozess mit August Böginger anberaumt, also wir werden ungefähr in 2 Wochen wissen, ob Böginger verurteilt wird oder nicht, aber da kann uns der Herr Bauer sicher irgendwie dann, der wird den Prozess ja beobachten und ein bisschen sagen, irgendwie, wie der Anwalt von Böginger oder die Anwälte das irgendwie auch irgendwie versucht haben, diesen Prozess zu begleiten, respektive ihn zu verteidigen, weil er ist im Prinzip schon schuldig gesprochen durch die Division. Also das ist eine Geschichte, die ich mit sehr großer Aufmerksamkeit verfolge, weil im Prinzip hat ja der gestanden vor mit seiner Division. Also muss es ja eigentlich eine Verurteilung geben.
Ich muss da ja jetzt heftig widersprechen, weil wir werden das auf der Bühne sicher erreichen, diese hohe Abstraktionsebene. Die Diversion ist ja keine Schuld, sondern bloß eine Verantwortungsübernahme. Ich habe bis heute nicht verstanden, wo da der Unterschied besteht. Also du gestehst eine Tat, ohne sie wirklich zu gestehen.
Du gestehst eine Tat, ohne dass du schuldig bist quasi. Ne?
Ja.
Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Diversion bekomme, habe ich was angestellt, weil sonst würde ich die Diversion nicht kriegen, sondern würde freigesprochen werden.
Ja, und vor allem, du musst ja eine Form von Verantwortung übernehmen, sonst kannst du die Diversion gar nicht bekommen.
Also,
nein, aber du musst schon vorneweg, du musst sagen, also ja, da war schon was, wobei du gar nicht sagen musst, dass was war. Ja, du musst nur sagen, dass du einsiehst, dass du
Aber wir haben interessanterweise ja zwei Diversionsfälle auch in Linz, der ehemalige Linzer Bürgermeister, der das vielleicht auch beeinsprucht wird. Aber interessant natürlich, dass jetzt gerade, oder ist vielleicht Zufall, dass jetzt gerade in sehr kurzer Zeit zwei hochrangige Politiker eine Diversion bekommen haben. Eine ist jetzt wieder revidiert geworden, der steht jetzt wirklich vor Gericht und die zweite wird wahrscheinlich beeinsprucht. Aber wird wahrscheinlich auch eine Frage sein, ob Politiker anders behandelt werden vor Gericht und ob man mit ihnen anders umgeht.
Ja, man mag auch die Frage erörtern, ob die Diversion tatsächlich für Politiker, die vom rechten Weg abgekommen sein könnten, erfunden hat oder nicht, auch für jugendliche Straftäter, denen man nicht das Leben versauen wollte.
Ich glaube, das ist eher Zweiteres.
Also gerade bei Bagatelldelikten. Und ja. Dann stellt sich die Frage, ob das, was da verhandelt wird in diesen Kausen, überhaupt Bagatelldelikte wären.
Ja, das werden wir am 18. März besprechen. Das sind immer die ersten vier Termine und dann wird es munter weitergehen. Wir haben einige Anwältinnen noch angefragt.
Entschuldige, musst du jetzt ins Wort fallen, es ist der 28.
Entschuldigung, der März. 28. März, genau. Und genau, bis zum Sommer wird es noch einige Termine geben.
Ja, und dann hoffentlich auch in den Herbst hinein. Wie gesagt, wir fangen jetzt mal mit Leuten aus der Anwaltschaft an.
Genau, wir fangen mit der Unterwelt an. Das ist, glaube ich, ein guter Start. Ja, und arbeiten uns dann Richtung Politiker, Islamisten, Rechtsextremisten und besprechen auch, wie viel Show braucht es vor Gericht?
Ja, aber ich möchte dann schon bei Gelegenheit auch mal einen Richter oder jemand
Richter aus der Staatsanwaltschaft sitzen haben. Aber ich glaube, wir sind in guten Gesprächen derzeit und es ist ein bisschen schwieriger, was man auf der Bühne sagen darf, was nicht. Muss man ja dazu sagen, die Anwälte dürfen ja gewisse Dinge nicht besprechen oder aus Akten zitieren. Aber ich glaube, man wird genug lernen und auch verstehen, dass nicht alles so vor Gericht ist, wie man es im Fernsehen sieht. Vielleicht.
Lieber Stefan, wir sehen einander spätestens am 16. Februar abends um 20 Uhr auf der Bühne und ab da dann dort hoffentlich öfter einmal. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.